Mit dem Beitrag Kameruns zur Nationenbildung Deutschlands beschäftigte sich Dr. Albert Guafo, seines Zeichens Hochschullehrer in Dschang, Kamerun und Mitglied der Aktion Dritte Welt, SAR. Er bezeichnet den Einfluss Kameruns auf Deutschland als eine Art umgekehrte Entwicklungshilfe. Für seine Forschungen über Deutschland und die Nationengründung hat er in den vergangenen beiden Jahren zahlreiche Forschungsaufenthalte in Deutschland verbracht. Er hat vorher aber bereits seine Dissertation in Deutschland geschrieben und wurde während dieser Zeit auf die Aktion Dritte Welt SAR aufmerksam. Da ihm an dieser Organisation besonders zwei Dinge aufgefallen sind, wurde er dort Mitglied.
Was mir bei diesem Verein gefallen hat, war ihr Programm und zwei Dinge zu allem. Also die Tatsache, dass sie gesagt haben, sie würden keine Projekte in Afrika unterstützen und dass die Entwicklung zunächst mal vor der eigenen Haustür anfängt, war für mich schon ein guter Ansatz. Und das Zweite war, dass dieser Verein sich stark eingesetzt hat im Kampf gegen den Rassismus.
Die Aktion Dritte Welt SAR unterstützte Dr. Guafo schließlich Anfang diesen Jahres bei der Veröffentlichung seiner neuesten Forschungsergebnisse für die Presse. In diesem Zusammenhang sprach ich mit Dr. Guafo unter anderem darüber, was er unter Entwicklungshilfe für Deutschland versteht.
Also zunächst mal soll ich etwas zu diesem Begriff umgekehrten Entwicklungshilfe sprechen. Entwicklungshilfe ist ein bisschen anachronisch, weil dieser Begriff damals nicht existierte. Damit meine ich einfach zugespitzt formuliert natürlich, dass die neu gegründete Nation Deutschland noch ein großes Maß an Konsolidierung brauchte und dann entstand dann die Außenwelt als Möglichkeit, sich stärker zu differenzieren und zu zeigen, dass sie als deutsche Nation auftreten im Gegensatz zu anderen europäischen Nationen, die da die Vorreiterrolle hatten, Frankreich und England, die auch Kolonien besaß.
Deutschland als Nation wurde 1871 gegründet. Diesem Ereignis gingen 50 Jahre lang verschiedene Versuche voraus, eine deutsche Nation zu gründen, wobei jeweils unterschiedliche Herzogtümer und Königreiche in die Nation einbezogen sein sollten. Die Grenzen, die 1871 schließlich festgelegt wurden, entstanden nach dem Deutsch-Französischen Krieg unter Ausschluss von Österreich-Ungarn. Die frisch gegründete deutsche Nation besetzte 1884 die ersten Kolonien, unter anderem Togo, Südwestafrika, Ostafrika, Samoa, Papua-Neuguinea und Kamerun. Die ökonomische Ausbeutung von Kamerun begann aber nicht erst mit seiner Kolonialisierung im Jahr 1884. Dazu Dr. Guafo.
Kamerun als Kolonie war vorher nur Sachen von Kaufleuten und Händlern. Es ist erst nach dieser Berliner Konferenz, dass Deutschland stark für die Kolonie sich eingesetzt hat und daher der Begriff Schutzgebiet. Kolonie war nur ein Begriff von Engländern und Franzosen. Also Schutzgebiet heißt einfach, dass diese Händler sich dieses Gebiet Kamerun angeeignet hatten und Schutz brauchten. Und das dann ist die Regierung gekommen, um diese Gebiete für deutsche Interesse einzusetzen.
Das heißt, habe ich das jetzt richtig verstanden, gab es diese Händler schon vorher, also vor 1884, die also aus Deutschland nach Kamerun gegangen sind und dann ab 1884 wurde es dann Schutzgebiet genannt, um die Händler dort zu schützen.
Richtig. Und diese Händler, das waren zwei Händler. Der eine hieß Adolf Woehrmann. Der Adolf Woehrmann, der ist derjenige, der sogar diese geografische Einheit Kamerun zustande gebracht hat. Vorher gab es das Land nicht.
Muss ich denn so Stellenhaus, und du, mein Schatz, bleibst hier.
Um die Entwicklungshilfe Kameruns für die Bildung Deutschlands zu erforschen, setzte sich Albert Guafo mit verschiedenen Material auseinander, unter anderem mit Reiseberichten, Ethnografien und Dokumenten über Völkerschauen.
Ich meine, Teil bei dir sein, an dir doch mein Freude an dir. komm, wenn der Wiedrum kommt, Wiedrum kommt, hier hinein, mein Schatz, bei mir.
Also ich habe ja folgendes Material gesammelt, das mir sozusagen hilft, diese These zu untermauern. Es sind vor allem Material zu Völkerschauen. Also die Völkerschauen, wissen Sie ja, das war ein Teil des Geschäftes, sagen wir mal, im ganzen 19. Jahrhundert. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und in England und auch in den USA. Also Völkerschauen, das ist eine Art Schauvergnügungsgeschäft. Die Leute werden im Zoo neben den Tieren ausgestellt und dann kamen die Leute, es gab kein Fernsehen, es gab kein Kino und Leute kommen dann und schauen und erleben sozusagen die Welt im Zimmer. Für Kamerun gab es auch private Unternehmen wie der Zirkushändler Karl Hagenberg. Ich weiß nicht, ob Sie schon von ihm gehört haben. Der Betrieb existiert noch, aber die Völkerschauen, es wird im Moment nur noch Tiere gezeigt, aber tropische Tiere in Hamburg. Da habe ich noch ein zweites Material, die Berichte in den Zeitungen und den Zeitschriften, die über die Expeditionen in Kamerun berichten, wie die Menschen dort leben und wie sie anders sehen im Vergleich zu uns hier. Material, das war Reiseliteratur. Leute wurden nach Kamerun geschickt, also große Karawanen, und sie sollten dann Ethnografien sammeln, sollten dann die Psychologie der Einheimischen studieren und dann berichten mit Bildern und alles mögliches Material, das auch eine gewisse Authentizität Merkmal hatte.
Muss ich denn zum Schädelen aus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Wenn die kommen, wenn die kommen, wenn die Wiedrum kommen, die Wiedrum kommen, kehr hinein, mein Schatz, bei dir.
Auf das Unternehmen Hagenbeck, das Dr. Guafo bereits mehrmals erwähnt hat, will ich auch noch näher eingehen. Hagenbecks Tierpark in Hamburg ist einer der größten privaten Tierparks weltweit. Er wird bereits in fünfter bzw. sechster Generation von der Familie Hagenbeck geführt. Seinen Anfang nahm der Zoo mit der Seehundschau des Fischhändlers Gottfried Klaas Karl Hagenbeck im Jahr 1848.
Der berühmte Tierpark wurde dann 1873 von Karl Gottfried Heinrich Hagenbeck gegründet.
Heißt es auf der Homepage www.tiergarten.de/Hagenbeck. Tiergarten ist aber nicht wirklich die richtige Bezeichnung für Karl Hagenbecks Unternehmen. Theodor Herzl prägte in bitterer Ironie für vergleichbare Unternehmen den eigentlich treffenderen Ausdruck Menschengarten. Tatsächlich stellte Hagenbeck 1884 in seinem Park eine sogenannte Lappenfamilie mitsamt Zelten und Rentieren zur Schau. Zwischen 1875 und 1931 organisierte das Unternehmen Hagenbeck dann 60 Völkerschauen. Menschen sogenannter fremder Kulturen wurden zum Zweck dieser Völkerschauen angeblich angeworben und mit reichen Schätzen bezahlt, als Gegenleistung dafür, dass sie in Völkerschauen mehrere Monate oder Jahre in verschiedenen Städten Europas gezeigt wurden. Tatsächlich kann angenommen werden, dass die angeworbenen Personen teils mit falschen Versprechungen gelockt, in Sklavenhandel erworben oder verschleppt wurden. Die ausgestellten Menschen sollten dann in verschiedenen Orten Europas typische Tätigkeiten aus ihrer Heimat demonstrieren. Die Darbietungen waren teilweise dramaturgisch ausgearbeitet. Oft wurden die Menschen aber auch in importierten Völkerschau-Dörfern vorgeführt, so dass die Besucherinnen und Besucher der Völkerschau die sogenannten Fremden in ihrem Alltagsleben hautnah betrachten konnten. Auch Geburten fanden vor Publikum statt. Die ZuschauerInnen waren freilich geschützt, die gefährlichen Fremden waren wie Tiere in Käfige gesperrt. Diese Völkerschauen waren in der Zeit von 1874 bis 1831 ein Freizeitvergnügen für EuropäerInnen in Hamburg, Berlin, Leipzig, München, Basel, Bergen, Göteborg, Kopenhagen, London, Mailand, Paris, Prag, Wien, Zürich und zahlreichen anderen Städten. Nachdem die Nazis in Deutschland an die Regierung gekommen waren, gab es keine weitere Völkerschau mehr im Deutschen Reich. Ob sie gesetzlich verboten wurden, ist bis heute unklar. Vermutet wird jedenfalls, dass die Fremden in der NS-Zeit als Bedrohung für die arische Rasse betrachtet wurden und die Beschäftigung mit dem Exotischen nicht zur Heimatliebe und Schollenverbundenheit der nationalsozialistischen Ideologie passte. Andere Vermutungen zielen darauf ab, dass die Völkerschauen in ihrer Funktion zunehmend durch Abenteuer bzw. Reisefilme und noch später durch Tourismus ersetzt wurden. 1886 wurden in Hagenbecks Völkerschauen Kameruner und Kamerunerinnen präsentiert.
Es gab schon ein Netzwerk von Institutionen und Mittlern des Kulturtransfers damals, unter anderem Agitationsvereine, wie zum Beispiel die Deutsche Kolonialgesellschaft, die auch Filiale in ganzem deutschen Bundesgebiet hatte und auch im Ausland in den Kolonien hatte und auch eigene Zeitungsorgane wie die Deutsche Kolonialzeitung hatte und die ganze Ausstellungen und Völkerschauen. Ich denke zum Beispiel an die Gewerbeausstellung in Berlin 1896. Da hat die Deutsche Kolonialgesellschaft die ganze Völkerschau an der Spree organisiert, wo Kameruner, also Rudern, Fetischtänze, Ringkämpfe, Trommelsprache angeboten hatten. Und dann kommen auch zu diesen Institutionen auch die wissenschaftlichen Institutionen, zum Beispiel das Seminar für orientalische Sprachen, das seit 1887, glaube ich, existiert, und später auch das Kolonialinstitut in Hamburg, das für die Ausbildung von Kolonialbeamten zuständig war und auch für die Verbreitung des Wissens über die afrikanische einheimische Psychologie beschäftigt war. Dann kam auch, ich habe schon diesen Tierhändler erwähnt, Karl Hagenbeck, und dann auch die Wehrmann-Linie, die eigentlich eine Schiffgesellschaft war und den ganzen Transfer gemacht hat. Die Ethnografien wurden von dieser Afrika-Linie transportiert und bis heute ist das Geschäft noch lebendig. In Hamburg gibt es das noch und aus dem Institut ist heute eine Universität 1919 entstanden. Die Hamburger Universität war früher ein Kolonialinstitut.
Drunten im Unterland, da ist heut fein. Drunten im Unterland, da ist heut fein.
Welche Bilder von Deutschen und welche Bilder von Kamerunern, Kamerunerinnen und Afrikanern, Afrikanerinnen allgemein wurden denn dann dadurch transportiert?
Eine Nation, die sich als Nation behauptete, damals sollte die Zivilisation in Wortenschrift zeigen. Und die Bilder, die aus Kamerun geholt wurden, das waren Bilder, die eine gewisse Ursprung oder Primitivität, sagen wir mal in Gänsefüßchen, näher bringen und sozusagen einen Gegensatz darstellte zu dem, was man sich als Identität ganz allgemein vorstellte. Das sind solche Bilder, zum Beispiel Bilder von Leuten, die Bilder von Landschaft, die Bilder von Urwald, den man nicht mehr in Europa hatte. Alle diese Formen von Lebenswelt, die man in Europa nicht haben könnte. Und dadurch meine These, dass erst in diese intersubjektive Vorstellung konnte sich dann die eigene Identität herauskristallisieren und Kontur gewinnen.
Das heißt, diese Identität bildet sich aus der Abgrenzung zu der anderen, zu dem unzivilisierten
genau.
Subjekt.
Ja, dann nenne ich auch Hermeneutik der Grenzziehung.
Lehen im Oberland, Trauben im Unterland, Drunten im Unterland möchte ich wohl sein. Drunten im Neckartal, da ist's heut fein. Drunten im Neckartal, da ist's heut fein. Ist mir's da oben rum manchmal auch noch so dumm, hab ich doch alle wei drunten gut Blut.
Dr. Albert Guafo erforschte den Einfluss der Kolonie Kamerun auf die Gründung der deutschen Nation. Ich fragte ihn nach den Auswirkungen, die bis heute spürbar sind, in den Bildern, die die Leute in Kamerun von Deutschen im Kopf haben und umgekehrt.
Also ich würde sagen, die Kameruner heute, wenn man vom Alltag spricht, Deutschland ist sehr positiv bewertet. Und das hat zum Teil mit den mangelnden historischen Erfahrungen und auch zum Teil mit der Stellung Deutschland in Europa als Lokomotive der Wirtschaft zu tun. Und jetzt in der kamerunischen Gegenwartsliteratur spürt man eine gewisse Ambivalenz. Die Deutschen sind einmal als Meister der Folterung und von Arbeit, Zwangsarbeit. Und Sie wissen ja, die Formel der 25 Schläge, das war eine offizielle Prügelstrafe. Man nannte das Züchtigungsformel, die Kameruner damals kriegten. Aber auf der einen Seite der Ambivalenz hat man deutsche positive Bilder, die einfach Deutschland zeigt als ein tapferes Volk, als ein arbeitsames Volk, die Werte, die man gerne auch haben könnte. Das ist in der Literatur, wie unsere Gegenwartsschriftsteller diese Vergangenheit in ihren Texten wahrnehmen. Aber allgemein im Alltag ist alles positiv.
Und umgekehrt, also die Bilder der Kameruner in Deutschland, sind das auch noch die gleichen Bilder, die es damals gab?
Die Bilder der Kameruner in Deutschland. Ich weiß nicht, ob man das so formulieren kann, weil ich habe den Eindruck, dass Kamerun einfach kein Thema mehr in Deutschland ist. Auch andere Kolonien. In der Geschichtswissenschaft wird auch die deutsche Kolonialzeit einfach als Verlustgeschäft betrachtet und wird eher verdrängt. Ich erfahre das auch in den Medien, dass man sagt, dieses Thema könnte man nicht in die Presse einbringen, weil es kein Ereignis aus Kamerun gibt. Man musste irgendwie ein Fußballspiel geben oder irgendwelche Einkriegter, damit man sowas in die Aktualität reinschiebt. Das zeigt einfach, dass Kamerun einfach in Deutschland nicht präsent ist.
Kalt ist im Oberland und es warm. Kalt ist im Oberland und es warm. Oben sind Leib so reich, Herzen sind gar nicht weich. Seht mich nicht freundlich an, werdet nicht warm.
Kann man sagen, dass die Bilder, die jetzt in den Medien über Kamerun zum Beispiel gezeigt werden, dass es da auch noch Parallelen gibt zu den Bildern, die früher gezeigt wurden?
Ja, ich würde das schon behaupten. Also wird alter Wein, könnte man so sagen, in neuen Schläuchen eingegossen. Und das könnte ich mir das behaupten, weil ich auch vorher über die Rezeption afrikanischer Literatur in Deutschland geschrieben habe. Meine Dissertation hatte dieses Thema und konnte auch nicht verstehen, warum die Literatur aus Kamerun oder auch Afrika im Allgemeinen als Literatur, als Belletristik nur durch die Schiene der Entwicklungshilfe, durch die Schiene der Kirche, durch die Schiene der Dritte Weltläden verkauft werden sollte. Warum kann man einen Roman aus Afrika nicht am Schaufenster sehen, wie die anderen Bestseller? Das hat mich beeindruckt und dann sage ich, die Vermutung liegt nahe, dass diese Bilder des Kontinents, das eigentlich noch im Urzustand ist und noch nicht dazu fähig ist, belletristisch im puren Sinne zu produzieren, noch vorherrschend sind.
Aber da unten rum, da sind Leid arm. Aber da unten rum, da sind Leid arm. Aber so froh und frei und in der Liebe treu, drum sind im Unterland die Herzen so warm.
Wer glaubt, die Völkerschauen seien ein rassistischer Ausrutscher in ferner Vergangenheit, irrt sich. Die Traditionen der Völkerschauen werden in Europa auf verschiedenen Ebenen weitergeführt. Der Tourismus hat schon Erwähnung gefunden. In Ivoire in Belgien gab es im Sommer 2002 eine Ausstellung eines exotischen Pygmäendorfs. Der Informationsdienst Dritte Welt Tourismus berichtet des Weiteren, dass Reinhold Messner in seiner Museumskette Messner Mountain Museum neben Bergtourismus, Kultur und Kunst auch lebende Bergvölker präsentieren möchte. Das Unternehmen Karl Hagenbeck existiert heute noch als Hagenbeck Tierpark und ist immer noch in Familienhand. Ausgestellt werden dort heute etwa 2500 Tiere. Das Unternehmen wirbt heute im Internet mit folgendem Text für Dschungelnächte.
Eine besondere Attraktion sind im Frühsommer die Dschungelnächte mit einem bunten Programm mit Tieren, Menschen, Musik und Show. Eine unvergessliche Kulisse ist der nächtliche Park mit seinen exotischen Bewohnern. Höhepunkt: bengalisches Feuerwerk.